Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 6. April 2022, gleich dem 17. Farvardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Einmalige Gelegenheiten. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Angriff auf drei Geistliche in Mashhad. Iran begrüßt Verbot von Drogenanbau und Produktion in Afghanistan. Und Iran. Internationale Gemeinschaft muss israelisches Regime bezüglich NPT-Beitritt unter Druck setzen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Angriff auf drei Geistliche in Mashhad. Am Dienstagnachmittag wurde bei einem Messerangriff auf drei Geistliche in Mashhad im Nordosten Irans ein Geistlicher getötet und zwei weitere verletzt. Yaqub Ali Nazari, der Gouverneur von Khorasan-Razavi, bestätigte dies am Dienstagabend in einem Interview mit dem iranischen Fernsehen und sagte, dass der Zustand eines weiteren Verwundeten als ernst erklärt worden sei. Der Gouverneur von Khorasan-Razavi erklärte weiter, dass der Angreifer mit Hilfe von Sicherheitskräften festgenommen und den Kräften des Informations- und Sicherheitsdiensten übergeben wurde. Er fügte hinzu, weitere Informationen werden der Öffentlichkeit bald zur Verfügung gestellt. In einem Brief an Mohammad Hossein Daroudi, den Generalstaatsanwalt von Mashhad, wies der Generalstaatsanwalt von Iran, Mohammad Jafar Montazeri, an, entschieden gegen den oder die Täter des brutalen Angriffs am Heiligen Schrein von Razavi vorzugehen und die Identifizierung der dahinterstehenden Personen sollte auf der Tagesordnung der Informationsdienst- und Sicherheitskräfte stehen. Der Staatsanwalt von Mashhad gab die Festnahme von 5 Personen im Zusammenhang mit dem Vorfall am Heiligen Schrein von Razavi bekannt und teilte mit, dass eine Person der Angreifer sei und 4 weitere seien der Kollaboration mit diesem verdächtigt worden. Iran begrüßt Verbot von Drogenanbau und Produktion in Afghanistan. Der Generalsekretär des iranischen Anti-Drogen-Hauptquartiers sagte, die Islamische Republik Iran begrüßt die Reduzierung der Produktion und des Anbaus von Drogen in Afghanistan. Taliban-Führer Malahatullah Akhundzadeh hat am Sonntag ein Dekret erlassen, das den Anbau aller Pflanzen zur Herstellung von Drogen verbietet. Die Taliban-Führung hat die Nutzung und Weitergabe, den Verkauf, die Einfuhr und Ausfuhr sowie alle Werkstätten für die Herstellung von Drogen in ganz Afghanistan verboten. Iskandar Momeni, der Generalsekretär des iranischen Anti-Drogen-Hauptquartiers, sagte am Montagabend im iranischen Fernsehen, Die Islamische Republik Iran hat in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart alle notwendigen Konsultationen mit internationalen Foren durchgeführt, um die Frage von Alternativen zum Drogenanbau als Lebensgrundlage der Menschen und zur Reduzierung der Drogenproduktion in Afghanistan anzugehen. Er fügte hinzu, nach Angaben der Vereinten Nationen betrug die Drogenproduktion in Afghanistan im Jahr 2000 weniger als 200 Tonnen und die Anbaufläche betrug etwa 7000 Hektar, aber mit der Präsenz der NATO-Staaten und der USA und ihrer Unterstützung stieg die Drogenproduktion in weniger als 2 Jahrzehnten auf mehr als 9000 Tonnen und erhöhte sich um das 50-fache. Nach offiziellen Statistiken der Vereinten Nationen und der Taliban werden mehr als 90% des weltweiten Opiums in Afghanistan produziert. Und weil die Amerikaner weit von der Region entfernt sind und die Folgen davon nicht direkt zu spüren bekommen, entwickelten sie den Drogenanbau in Afghanistan und nutzten die aktuelle Situation als Instrument, um Unsicherheit in der Region zu schaffen, so Eskandar Momeni weiter. Auch der stellvertretende iranische Außenminister begrüßte die Entscheidung der Taliban, den Mohnanbau in Afghanistan zu verbieten. Rasul Mousavi schrieb am Montag auf Twitter, die Umsetzung des Mohnanbauverbots in Afghanistan wird tiefgreifende wirtschaftliche, politische und soziale Auswirkungen auf das Land und die globale Schattenwirtschaft haben. Iran. Internationale Gemeinschaft muss israelisches Regime bezüglich NPT-Beitritt unter Druck setzen. Iran forderte die internationale Gemeinschaft auf, das zionistische Regime zum sofortigen Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag NPT zu bewegen. Zahra Ershadi, die stellvertretende Botschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, kritisierte am Dienstag bei der Jahrestagung der UN-Abrüstungskommission UNDC die internationale Gemeinschaft für ihr Schweigen über das Atomprogramm des zionistischen Regimes und sagte, dass die internationale Gemeinschaft Druck auf das zionistische Regime ausüben müsse, damit es dem Atomsperrvertrag NPT beitrete und die Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA akzeptiere. Ershadi hob auch die aktuelle geopolitische Krise in der Welt und die Gefahren des Einsatzes von Atomwaffen hervor und betonte, was die internationale Gemeinschaft brauche, sei der politische Wille der Atommächte, sich auf einen Aktionsplan zur Vernichtung von Atomwaffen zu einigen. Die UN-Vizebotschafterin der Islamischen Republik Iran kritisierte die Erhöhung der Atomwaffenbudgets und die Senkung der Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen und bezeichnete jede Drohung mit dem Einsatz dieser Waffen als unmenschlich. Außerdem sagte sie bei der Sitzung, dass die US-Politik zur Aufrüstung des Weltraums ein Hindernis für die Förderung der Abrüstung und der internationalen Sicherheit sei und betonte die Notwendigkeit, einen solchen Prozess zu stoppen. Die jährliche Sitzung der UN-Abrüstungskommission, die nach einer 3-jährigen Pause aufgrund der Nichtkooperation der USA bei der Ausstellung von Visa für die russische Delegation in diesem Jahr wieder stattfindet, begann nun nach der Lösung dieses Problems ihre Arbeit mit den notwendigen Empfehlungen und Erörterungen zur Abrüstung und Atomwaffennichtverbreitung sowie Vertrauensbildung und einem Verbot für das Wettrüsten im Weltraum. Die Kommission wird ihre Arbeit 3 Wochen lang fortsetzen und der UN-Generalversammlung entsprechende Empfehlungen vorlegen. Verschiedenen Berichten zufolge verfügt das zionistische Regime über etwa 300 Atomsprengköpfe, die die Welt zerstören könnten. Das israelische Regime hat sich bisher geweigert, den Atomwaffensperrvertrag NPT zu unterzeichnen und wird dabei von den USA unterstützt. Türkei überprüft Aufnahme von Gesprächen mit Syrien. Laut türkischen Medien überprüft Ankara die Aufnahme von Gesprächen mit der syrischen Regierung und es sind Verhandlungen im Gange, um neue Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern aufzubauen. Die türkische Zeitung Hürriyet teilte am Montag unter Berufung auf informierte Quellen mit, dass in der türkischen Hauptstadt Ankara Gespräche über die Wiederaufnahme normaler Beziehungen zu Syrien geführt würden. Die kürzlich von der Türkei befolgte ausgewogene Politik und die Rolle, die Ankara in den letzten Monaten gespielt hat, insbesondere bei der Lösung der Ukraine-Krise, haben den aktuellen Zeitpunkt für die Lösung der Syrien-Krise geeignet gemacht, schrieb die türkische Tageszeitung. Unter Berufung auf die informierten Quellen hieß es weiter, dass die bereits bestehenden Beziehungen zwischen Damaskus und Ankara verbessert werden könnten und dass die aktuelle Situation der Türkei neue Möglichkeiten eröffnen könnte, insbesondere für die Lösung der Syrien-Frage und der Frage der Milizen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Dem Zeitungsbericht zufolge bekräftigt Ankara drei Themen: Wahrung der Einheit und territorialen Integrität Syriens, Gewährleistung der Sicherheit der Flüchtlinge, die in ihr Land zurückkehren, und Aktivitäten der PKK. Weiter hieß es in dem Bericht, Ankara glaube, dass der Besuch des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in den Vereinigten Arabischen Emiraten im vergangenen Monat gezeigt habe, dass er neue Initiativen ergreifen und neue Unterstützung finden müsse, um sein Land weiter stabilisieren zu können. Der Wunsch der Türkei, die Beziehungen zu Syrien wieder aufzunehmen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen der arabischen Länder zu Syrien in den letzten Monaten verbessert wurden und es wahrscheinlich ist, dass die Suspendierung der Mitgliedschaft Syriens in der Arabischen Liga aufgehoben wird. Das türkische Militär hat seit 2016 seine Invasion in Syrien begonnen, um die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG aus den Grenzgebieten zu vertreiben. Ankara betrachtet die von den USA unterstützte YPG als eine terroristische Organisation, die mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, verbunden ist, die seit 1984 eine autonome kurdische Region in der Türkei anstrebt. Infolge Ukraine-Krise, ägyptischer Ministerpräsident schlägt wegen Weizenvorräten Alarm. Der ägyptische Ministerpräsident stellte bei einer Sitzung des Komitees zur Bewältigung der Auswirkungen der Ukraine-Krise auf wichtige Rohstoffe des Landes den Rückgang der Weizenvorräte in seinem Land fest. Der ägyptische Ministerpräsident Mustafa Madbouly gab am Dienstag bei einer Sitzung des Komitees zur Bewältigung der Auswirkungen der Ukraine-Krise auf strategische Güter in Kairo bekannt, dass die Weizenreserven des Landes nur noch für 78 Tage ausreichen würden. Madbouly betonte, dass mit der Aussetzung der Weizenexporte aus Russland und der Ukraine, die 80% der ägyptischen Weizenimporte ausmachten, die Reserven des Landes stark zurückgegangen seien. Der ägyptische Ministerpräsident betonte die Notwendigkeit einer Koordinierung aller Institutionen, um faire Warenpreise und die Interessen von Verbrauchern und Importeuren zu gewährleisten. Ägypten ist einer der globalen Weizenimporteure, der aufgrund der Aussetzung der Weizenexporte aus der Ukraine und Russland mit ernsthaften Problemen beim Import von Weizen konfrontiert ist. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hatte zuvor schon gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine die Ernährungssicherheit in afrikanischen Ländern beeinträchtigen werde, insbesondere angesichts der steigenden Preise für Lebensmittel, Öl und chemische Düngemittel. Etwa ein Viertel des weltweiten Weizens wird von Russland und der Ukraine produziert und 40% des ukrainischen Weizens und Maises werden nach Westasien und Afrika exportiert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16, Mashhad 18, Isfahan 18, Shiraz 19 und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück Jelveh Osmani, was so viel bedeutet wie himmlischer Schein. Gesungen wird es von Ali Khodai.
هست و یک بار دیگر می شود گل در آینه پیدا نوبهار هست و یک بار دیگر می شود گل در آینه پیدا باز هم شوق آغاز و ترواز می شود سینه در سینه پیدا عاشقم عاشق دیدن تو ای بهار ای بهار شکفتن عاشقم عاشق با تو بودن عاشقم عاشق از تو گفتن
بر زمین لطف باران مبارک موسم گل به یاران مبارک خوش رسیدی به این باغ عاشق مطلبت ای بهاران مبارک
Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Die Moral des Einzelnen bildet einen klaren Zusammenhang mit der allgemeinen Moral. Über letztere wollen wir heute sprechen. Wir haben die Grundlagen der islamischen Moral in etwa vorgestellt und wesentliche Unterschiede zu anderen Morallehren dargelegt. Daraufhin haben wir einige Angelegenheiten der persönlichen Ethik beschrieben, wie Freundlichkeit, ein gutes Wesen, Nachsicht, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Doch ab diesem Teil wollen wir die allgemeine Moral betrachten. Natürlich sind die persönliche und allgemeine Ethik immer miteinander verflochten. Die Gesellschaft wird durch ihre Mitglieder gebildet und eine völlig gesunde Gesellschaft, welche die Moral beachtet, können wir erst dann besitzen, wenn alle ihre Mitglieder sich durch hohe moralische Werte auszeichnen. Die Grundlagen für die Erreichung dieses Zieles lassen den islamischen Standpunkt in dieser Sache von der kapitalistischen Sichtweise des Westens und der sozialistischen des Ostens verschieden werden. Eine wesentliche und entscheidende Grundlage der allgemeinen Moral ist der Grundsatz der Einheit und Einmütigkeit. Diese Einheit wird in der Überlieferung und im Koran hervorgehoben. Aber bevor wir das Thema näher behandeln, sollten wir die Notwendigkeit der Einheit unter den Muslimen in dem heutigen schwierigen und schicksalhaften Zeitalter genau betrachten. Es genügt ein kurzer Blick auf die Geschichte des Islams, um uns die bittere Tatsache klarzumachen, dass die Anführer von Götzenglaube und Unglauben in Zusammenarbeit mit den Schriftbesitzern, insbesondere den Juden oder auch den Heuchlern, versucht haben, unter den Muslimen die Saat der Zwietracht zu streuen, um sie zu schwächen. Sie haben verschiedene Intrigen angewendet, um die Muslime auseinanderzutreiben. Ihre üble Politik der Spaltung ist die Geschichte hindurch bestehen geblieben und sie hält bis heute an. Aber trotz aller heimtückischen Politik der diabolischen Mächte wurde, weil Gott es so wollte, nach dem Sieg der islamischen Revolution diesen Mächten ein Strich durch die Rechnung gemacht. Der Islam und die islamische Welt lebten wieder auf und die mächtige Front des islamischen Widerstandes konnte resolut der scheinbaren Macht des Feindes einen schweren Hieb und zahlreiche Niederlagen erteilen. Diese Erfolge können nur durch die verstärkte Wahrung der Einheit und durch den zunehmenden Zusammenhalt unter den muslimischen Völkern, die sich gegen die alliierten Front der internationalen arroganten Mächte erhoben haben, erzielt werden. In der Weltanschauung, die auf dem Glauben an den einen Gott aufbaut, besteht die stärkste Devise für die Einheit laut der Lehre des Islams in dem göttlichen Aufruf, laut Vers 103, der Sure 3 Al-Imran, nämlich: Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Wie richtig und wie zuverlässig diese Einstellung ist, zeigt sich alleine schon daran, dass die islamische Einheit immer dann, wenn ihr die nationale oder ethnische, geografische, politische oder militärische Einheit vorangestellt wurde, bald zugrunde ging und oftmals Hass und Kriegsfeuer ausgebrochen sind. Jedoch versichert der Koran denen, die nur an den einen Gott glauben, im Vers 256 der Sure 2 Baqara: Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Daher muss jede Vereinigung und jedes Bündnis in der islamischen Welt aufgrund von religiösen Motiven geschlossen werden, damit sie Durchführungsgarantie besitzen und bestehen bleiben. Jegliche Abhängigkeit von Fremden, die nichts anderes im Sinn haben, als ihre Vorherrschaft aufzuerlegen, ihre Position zu festigen und ihre eigenen Interessen zu wahren, ist unterdessen gleichbedeutend mit einer Abweichung vom geraden Weg Gottes. Nur wenn Gott es will, kehrt Freundlichkeit in die Herzen ein und vergehen die Feindschaften, so dass eine Atmosphäre des Vertrauens und der Freundschaft alle Beziehungen der islamischen Welt umfasst. Gott, der Zuneigung und Liebe bewirkt, hat diese Wahrheit wie folgt im Vers 63 der Sure 8 an voll beschrieben. Und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du, o Prophet, alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können. Aber Allah hat sie zusammengefügt. Gewiss, er ist allmächtig und allweise. Wenn die Muslime mit dieser Sichtweise ihre Reihen schließen und sich gemeinsam alle ihre großen materiellen und immateriellen Möglichkeiten und Kräfte nutzend gegenüber den diabolischen Mächten erheben, können sie zweifelsohne deren Scheingröße zerstören und das Siegesbanner des Islams und seiner Größe und Stärke und Unschlagbarkeit hissen. Abgesehen davon wird ihre Front von Gott unterstützt und sein Wohlgefallen finden. Im Koran heißt es nämlich in dem Vers 4 der Sure 61 Saf: Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg gegen die Erscheinungen des Götzendienstes, Unglaubens und der Heuchelei kämpfen in einer Reihe, als wären sie ein festgefügter Bau. Die Bildung einer solchen vereinten stattlichen Front, der die Gnade Gottes zuteil wird, kann, falls sie mit Ausdauer gegenüber Gefahren und Schlägen einhergeht, erheblich zu dem Sieg der Kämpfer, die nur dem einen Gott dienen, beitragen. Wir werden das wichtige Thema der Einheit beim nächsten Mal wieder aufnehmen. Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Mujdeye Bahar, was so viel bedeutet wie Gute Nachricht des Frühlings. Gesungen wird es von Ali Rahimian.
مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد.
برکش ای مرغ سحر، برکش ای مرغ سحر، نغمه داوود ایران. برکش ای مرغ سحر، نغمه داوود ایران. که سلیمان گل است، که سلیمان گل است، طرف هوا باز آمد. برکش ای مرغ سحر، نغمه داوود ایران. که سلیمان گل است، که سلیمان گل است، طرف هوا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم سلو، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم سلو، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. گرچه ما عهد شکستیم و گناه حافظ کرد، لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد. لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Einmalige Gelegenheiten, Teil 2. Weiterhin gute Unterhaltung. Einmalige Gelegenheiten. Im Monat Ramadan laden Himmel und Erde die Gläubigen zu dem göttlichen Empfang ein. Auf diesem Bankett werden die Gäste mit himmlischen Gaben bedient. Ihre Herzen sollen mit spiritueller Freude gefüllt werden. Wir bitten Gott, dass er uns die Gunst erweist, die Vorzüge dieses Monats kennenzulernen und seine immateriellen Gelegenheiten zu nutzen. In der Welt, in der wir leben, ist für viele der Genuss das Wichtigste. Genuss an Speisen und Getränken, Genuss an Reichtum, Posten, Einfluss, Image und so weiter. Der Haken ist, dass alle diese Genüsse einmal versiegen. Gerade diese Unbeständigkeit lässt diejenigen, die nur nach diesen Genüssen streben, letztendlich nur noch ein Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit empfinden. Ach, wüssten doch alle auf der Welt, dass es einen Genuss gibt, der nicht geschmälert wird und nicht endet. Ein Genuss, der uns ganz mit Lebensfreude, Verlangen nach Licht, Glauben und Gott erfüllen wird. Wir meinen den Genuss des Gottdienens. Für jemanden, der Selbst- und Gotterkenntnis und sein Lebensziel kennt, ist kein Genuss so groß wie der Genuss, Gottdienstbarkeit kundzutun. Natürlich ist dieser Genuss nicht so leicht zu erlangen. Alle Gläubigen verrichten den Fastendienst und das Gebet. Alle wir sind darum bemüht, die religiösen Pflichten zu erfüllen und uns von Verbotenen zu enthalten. Aber genießen wir alle dieses Gottdienen? Der Genuss am Gottdienen ist ein Lohn, den der Herr nur jemanden beschert, der seine religiösen Handlungen ausschließlich für ihn vollbringt. Eine der Früchte dieser Wahrhaftigkeit besteht darin, dass der Mensch den Höhepunkt des Gottdienens erreicht. Auf diesem Gipfel genießt er große Freude. Der Begriff Ikhlas, Wahrhaftigkeit, bedeutet das Herz freimachen von der Liebe zu jeglichem anderen als Gott. Das Herz freimachen von der Liebe zu Hab und Gut, zu den Kindern, zu einer Position und Einfluss und. Es soll nur noch die Liebe zu Gott im Herzen bleiben und alles sollen wir Gott zuliebe tun. Selbst wenn wir unseren Kindern Liebe erweisen, sollen wir es tun, um Gott zufriedenzustellen. Das Wohlgefallen Gottes soll auch dann unser eigentliches Ziel sein, wenn wir uns bemühen, ein Eigentum anzuschaffen und für unser Wohl und das unserer Familie zu sorgen. Jemand, dessen Ziel darin besteht, Gott zufriedenzustellen, der jubiliert weder, wenn er Macht und Ansehen besitzt, noch jammert er, wenn er in finanzielle Not gerät oder krank wird. Er ist mit dem zufrieden, was Gott ihm gibt. Dennoch steht dieser Zufriedenheit nicht die Anstrengung um ein besseres Leben und der Erhalt der Gesundheit entgegen. Und wenn in unserem Herzen nur die Liebe zu Gott herrscht, ist selbst dagegen nichts einzuwenden, wenn wir an Einfluss und Vermögen gelangen wollen. Wir sollen uns sogar geradezu aus Dankbarkeit gegenüber Gott für alle Gaben, die er uns gegeben hat, um diese Dinge bemühen. Doch das Resultat müssen wir Gott überlassen und mit dem zufrieden sein, was er für uns vorsieht. So sind jene, die Gott wahrhaftig dienen. Um alle Gläubige den vollen Genuss des Gottdienens kosten zu lassen, hat Gott den Ramadan eingerichtet, in der die Gottdienstbarkeit ihren Höhepunkt erreicht. Der Ramadan ist die Frühlingssaison der Gottesdienstbarkeit. Sie gedeiht in diesem Monat und die Gläubigen lernen ihren vollen Genuss kennen. Die Satane liegen in Ketten, damit sie den Nachkommen Adams nicht schaden, während die Tore zur göttlichen Barmherzigkeit weit geöffnet sind, damit den Gläubigen auch für das kleinste rechtschaffene Werk der beste Lohn zuteil wird. In diesem wertvollen Monat ist Gottes Thron der Erde ganz nah und die Engel achten eifrig darauf, dass niemand der Gäste Gottes leer ausgeht. Lasst uns also den beständigsten Genuss der Welt in diesem lichternen Monat kosten. Es ist ein Monat, dessen Augenblicke die schönsten in unserem Leben sein können. Wie schön ist es, das Gebet mit einer Zunge zu sprechen, die fastet und sich dafür gehütet hat, über andere zu lästern, sie zu verleumden oder sie zu verletzen. Wie schön ist es, im Koran mit Augen zu lesen, die sich von dem Unerlaubten abwandten. Und wie wohltuend ist es, eine Fastenspeise zu vergeben, mit einem Inneren, welches gegenüber dem Hunger Gott zuliebe geduldig blieb. Wie erstrebenswert ist es, etwas zu spenden mit einer Hand, die kein Unrecht beging und kein Recht verletzt hat. Im Laufe eines Jahres und auf unserem langen Weg in Richtung Gott kommen uns laufend egoistische Verlangen und Sünden in die Quere. Es kann vorkommen, dass das Herz vor lauter schlechter Taten düster und seine Läuterung schwierig wird. Aber Ramadan ist ein Wegabschnitt, den wir leicht zurücklegen können und der leicht zu erreichen ist. Gott, der Erhabene, hat den Weg im Monat Ramadan geebnet. Jemand, der Gott zuliebe fastet, legt sein Ego und seine egoistischen Gelüste in Ketten. Sein Gottdienen und seine Bittgebete, seine Gottergebenheit und sein Gotteingedenksein und die Nächte des Schicksals im Monat Ramadan glätten den Pfad zu Gott. Der Monat Ramadan schafft für den Fastenden die Voraussetzungen für Erleuchtung und für den Empfang der göttlichen Gnaden. Mit dem Fasten und dem täglichen Gebet, den Bittgebeten und der Beachtung dessen, was gut ist und der Enthaltung von dem, was schlecht ist, stellt der Monat Ramadan eine Zeit dar, in der wir uns innerlich wieder aufbauen und uns von dem inneren Zerfall bewahren können. Diejenigen, die die Gelegenheit Ramadan nutzen und in Gottes Nähe gelangen, gehören zu der Schar der wahren Gläubigen. Wer im Ramadan mit seinem Verhalten Gott zufriedenstellt und seine Beziehung zu Gott und zu den anderen ins rechte Lot bringt, kann in diesem Monat Erleuchtung finden und diese Erleuchtung all die Jahre von einem Ramadan zum anderen wahren. Das Leben gleicht zwei Straßen, die parallel zueinander liegen. Die Benutzer der einen Straße kommen immer weiter auf ihr voran und gehen auf die Vervollkommnung und das Paradies zu, und die Benutzer der anderen fallen immer mehr zurück in Richtung Hölle und Schmach. Diejenigen, die auf dem einen Weg auf Satan zugehen, entfernen sich immer mehr vom Paradies, und diejenigen, die auf der anderen Bahn auf Gott und das Licht zustreben, entfernen sich immer mehr von Satan. Diese beiden Bahnen liegen nebeneinander, und so ist es einfach, von der einen Bahn auf die andere zu wechseln. Falls wir auf unsere eigensinnigen Verlangen hören und etwas tun, was den Menschen von Gott entfernt, haben wir den Weg des Lichtes verlassen und den Fuß auf den düsteren Weg gesetzt. Und in dem Moment, wo wir uns entschließen, unsere egoistischen Wünsche unter Kontrolle zu bringen und entgegen niedriger innerer Neigungen und entgegen den Willen Satans zu handeln, befinden wir uns auf dem Weg zur Vervollkommnung. Der Monat Ramadan ermöglicht uns diesen Wechsel und macht ihn leicht. Der Monat Ramadan zeichnet sich unter anderem durch die Herabsendung von großen Himmelsbüchern aus. Das Buch des Propheten Abraham, Friede sei mit ihm, wurde in der ersten Ramadan-Nacht auf ihn herabgesandt. Und am 6. Ramadan empfing Prophet Moses die Tora. Am 13. Ramadan schickte Gott das Evangelium auf Jesus, Friede sei mit ihm, herab. Und schließlich wurde das Herz des Propheten des Islams in einer der Nächte dieses segensreichen Monats mit dem Koran erleuchtet. Das Lesen im Koran versetzt die Fastenden daher im Monat Ramadan in einen besonderen spirituellen Zustand. Die geistige Vertiefung in seinen Inhalt öffnet eine große Welt des Wissens und Lichtes für den nachdenklichen Menschen. Der iranische Korankommentator Ayatollah Javadi Amoli bezeichnet das Vertrautwerden mit dem Wissen des Korans und der Lebensweise der Anführer der Religion Gottes als die wichtigste himmlische Gabe an der Gästetafel des Fastenmonats. Er sagt, der Koran ist das Haltetau Gottes und in der Überlieferung heißt es, dass eine Kante des Korans in der Hand Gottes und der andere in der Hand von euch Menschen liegt. Nehmt ihn und steigt auf. Es ist kein Seil, das zerreißt, wenn 6 oder 7 Milliarden Menschen sich daran festhalten. Es ist ein festes Tau, welches nicht auseinandergeht, wenn Milliarden von Menschen es brauchen. Der Koran ist das Buch fürs Leben. Es ist eine Anleitung seitens Gottes, des Heiligen und Erhabenen, um die Menschen zu veredeln und damit der Mensch die materiellen Angelegenheiten des Lebens regelt und vorantreibt. Und ihnen gleichzeitig einen religiösen Charakter verleiht, damit er seine Welt aufgrund der Gesetze, die seiner gottgegebenen Natur und dem Willen Gottes entsprechen, formt und auch das Wohlwollen Gottes im Jenseits erreicht. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.
Thank you.